Sommer 2020. 2022, Entschuldigung. Und es ist heiß draußen. Obwohl, heute geht es halbwegs. Aber gestern war es richtig heiß. 35 Grad in Deutschland und in Thüringen natürlich auch.
Wie Chris Dirk und Frank Schöbel gesungen haben, es ist ein heißer Sommer in diesem Jahr.
Kennst du das Lied?
Natürlich.
Ehrlich, du kennst heißer das Lied von
Frank? Sommer.
Das ist doch eigentlich ein Lied der Boomer-Generation, oder?
Ich habe diesen Film mit Mami an der Ostsee gesehen, als sie zur Kur war. Und am Anfang war ich ein bisschen irritiert.
Aber ich finde den Film.
Aber der ist genial.
Ich finde den Film auch cool.
Also vor allem die Tanzeinlagen sind genial.
Ja. Und der war ja, wurde der gedreht in den 70ern wahrscheinlich oder sowas.
Das weiß ich nicht, aber. Ja. Chris Dirk war schwanger zu dem Zeitpunkt.
Okay.
Ich habe später gelesen, die musste in diesem einen auch super Song. Woher willst du wissen, wer ich bin?
Genau.
Ich könnte dir 100 Mädchen zeigen.
Ja, das ist schon irgendwie ein Kultfilm.
Das ist, ja, wirklich.
Absoluter Kultfilm. So, wir sind aber nicht in den 70er Jahren, wir sind am 5. August 2022.
Ist schon August, ja.
Und ich glaube, ich hoffe zumindest, dass die Leute uns ein bisschen vermisst haben, denn wir haben uns schon eine ganze Weile nicht gehört. Aber ich habe gerade in meinem WhatsApp-Status bekannt gegeben, Gemischtes Hack macht Pause, Baywatch macht Pause, Fest und Flauschig macht Sommerpause und wir nicht, oder?
Warum eigentlich nicht?
Aber wir hatten ja jetzt schon ein bisschen Pause.
Ja, aber weißt du, was ich an solchen Pausen, Sommerpausen dann doch immer ganz gut finde? Ich kann dann nämlich die ganzen Folgen nachholen, die ich verpasst habe. Ich habe schon ewig keinen Podcast mehr gehört.
Was hast du denn nachgeholt an Podcast?
Also ich würde schon gerne mal wieder Gemischtes Hack, Podcast, UFO, dann hast du ja eben gerade von Lanz und Precht erzählt.
Ja.
Machen die Sommerpause?
Die machen keine Sommerpause.
Die machen keine Sommerpause.
Nein.
Die
fangen aber,
Politik schläft nicht.
Weißt du, wie die immer anfangen? Markus Lanz sagt mal,
Richard,
wo treffe ich dich? Ja. Und Richard sagt, mal wieder in meiner Kemenate. So. Aber ich muss ehrlich sagen,
das ist so süß.
Also natürlich, ich weiß nicht, der vorletzte war jetzt auch mal, da ging es um Kunst und so weiter, aber das sind zwei sehr schlaue, sehr intelligente Menschen und natürlich haben sie einen riesen Vorteil. Precht liest jedes Buch, was auf den Markt kommt. Lanz hat die Leute da, der hat gesagt, ich habe gestern natürlich mich mit der Außenminister unterhalten und vorgestern mit dem und so weiter. Und dadurch können sie sich Meinungen bilden, nicht machen, aber Meinungen bilden auf jeden Fall. Und das ist sehr interessant, also für mich sehr interessant. Ich habe jetzt die ganzen Folgen auch im Nachhinein nochmal gehört, auch zu der ganzen Ukraine-Geschichte, zur ganzen Covid-Geschichte, zur Ökologie und zur Perspektive.
Meinst du, wir kommen da auch irgendwann hin? Sind wir die Lanz und Precht von Thüringen?
Naja, aber die sind beide so alt wie ich ungefähr. Ich glaube, das willst du doch gar nicht, oder? Das willst du gar nicht. Aber auf jeden Fall, auf der Herfahrt hierher, wir sind ja wieder bei dir in deiner Kemenate. Nee, das ist keine Kemenate.
In deiner kleinen, bescheidenen.
In deiner kleinen, bescheidenen Wohnung.
In meinem Soiree.
In deinem Soiree habe ich die aktuelle Folge gehört und da ging es um, was taugt die Jugend oder wie sieht man die Jugend? War sehr interessant.
Die Generation Z.
Genau,
quasi.
Genau. Ich habe es nur angehört, noch nicht lang gehört, aber sie sagen beide, da ging es zum Beispiel um den CO2-Ausstoß. Mhm. Da sagte die Generation, also meine Generation, nicht deine, sondern meine Generation und die Generation meiner Eltern, wir haben für mehr CO2-Ausstoß gesorgt als alle Generationen zuvor. Wir sind hauptverantwortlich dafür, dass die Welt ist, so wie sie ist.
Und beinhaltet der Begriff Boomer ja, glaube ich, auch mit.
Oder? Kann sein. Und sie sagen auch, dass die jetzige Gesellschaft in Deutschland auch auf die Generation der Boomer ausgerichtet ist. Denn wir sind die sich das leisten können. Wir sind die, für die die Marktwirtschaft gemacht wird. Und er wirft uns auch vor, dass wir auch unsere Kinder und die anderen Generationen sehr unselbstständig gemacht haben. Ja, wir haben für sie Entscheidungen getroffen, wir haben sie behütet und wir haben sie zur Unselbstständigkeit erzogen. Unter anderem sagt er auch, was für mich sehr interessant war als Sportlehrer, auch die Motorik hat sich verändert der nächsten Generation, wo ich sage, wie kommt er jetzt da drauf? Aber er sagt, es gibt dazu einige Studien und er sagt, Kinder, die mit dem Wischen auf dem Handy aufwachsen, werden natürlich andere Fähigkeiten nicht erlernen. Und er sagt wirklich, die nächsten Generationen haben mehr zwei linke Hände als die Generationen von mir, von meinen Eltern, von den Großeltern und so weiter.
Gut, aber das ist schon wieder, wahrscheinlich ist das nicht das komplette Zitat, was du da jetzt
bringst.
Aber nur weil ich das Wischen auf einem Handy, also weil ich diese Bedienung lerne, ist es ja nicht automatisch, dass ich andere Sachen nicht auch lernen kann, wenn die natürlich trotzdem stattfinden. Wenn
richtig.
Das Einzige ist, was stattfindet,
dann kommt natürlich sofort im Nachgang, dass die Generation natürlich auch Dinge kann, die die Vorgeneration überhaupt nicht können. Aber es war auch ganz interessant, dass der Precht erzählte, dass sein Vater auch nach dem Krieg, der ist 33 geboren, nach dem Krieg auch so ein bisschen längere Haare hatte. Und in den 50ern, 48, 49, wurde er dann von der Generation der Nazis, sage ich mal so, die damals zumindest nicht Nein geschrien haben, wurde er belehrt, dass es unsittlich ist, schulterlange Haare zu tragen als Junge. Und er sagt, das muss man sich ja vorstellen. Ja, die Generation hat den Nationalsozialismus zumindest, ich will nicht sagen befördert, aber wie auch immer. Und jetzt reden sie von Sittlichkeit und sagen, hier Junge, du darfst dir nicht so lange Haare tragen und so weiter. Also es ist schon alles
wie du wieder aussiehst.
Alles ziemlich interessant. Ja, auf jeden Fall kann ich das wirklich nur empfehlen. Und auch zu der ganzen Geschichte Ukraine kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Und auch zu der Geschichte, ja, wie geht's mit unserer Umwelt weiter.
Das sind aber große Themen, die du dann hier gleich mitbringst.
Ja, ich habe die nur jetzt mitgehört, aber für mich geht es immer dann, Input zu bekommen bei Informationen. Ich habe dir auch gerade einen kleinen Auszug aus Gregor Gysis Rede im Bundestag mal vorgespielt. Das ist einfach, da merke ich einfach, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Übrigens sagt der Precht auch, wie hat er es jetzt formuliert? Damals, als er 18, 19 war, hat er gedacht, er weiß alles, weil er schon viel gelesen hat.
Ja, natürlich.
Jetzt, mit 57, sagt er, jetzt weiß ich, dass ich nichts weiß. Ja. Obwohl er wirklich, also ja, er ist nicht, da ist so viel noch.
War das Aristoteles oder Sokrates geprägt, diesen Spruch? Ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Das ist ja eine der weisesten Dinge. Also ich sag mal, wenn ein Mensch schon so weit ist, einzugestehen, dass er etwas nicht weiß, weil er ist ja schon ein sehr weiser Mensch.
Also, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen Wissen, Weiß und Weise.
Die Einsicht, Dinge nicht zu wissen oder Fehler machen zu können, zeugt ja von einer gewissen Charakterstärke.
Ja.
Und ich glaube, viele Menschen sind aber sich nicht so bewusst darüber, dass sie vielleicht Dinge nicht wissen oder nur sehr einseitig wissen.
Okay.
Das Thema mit der Jugend würde mich jetzt noch interessieren, aus deiner Perspektive, da du ja nun auch mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hast. Viele kritisieren ja auch die Jugend, die jetzt wie hatten wir es neulich, die Latte Macchiato-Jonglierer und Lastenrad-Verfechter. Wie ist denn deine, also du kennst ja nun auch viele, durch unsere Familie kennst du ja viele Jugendliche, aber du hast auch in der Schule viel mit Jugendlichen zu tun. Wie ist denn deine ganz private Einschätzung von Jugendlichen, von der neuen Generation?
Naja, das ist witzigerweise, war ich gerade mit meinem Freund Kai 2 Tage unterwegs und wir haben uns auch darüber unterhalten. Es ist auch unglaublich schwer vergleichbar, weil wir müssen überlegen, was in den letzten 30, 40 Jahren passiert ist. Ich glaube, so viel an Wandel ist in den letzten 100 Jahren vorher nicht passiert. Ja. Und dass die Generation ganz anders aufwächst. Es ging übrigens auch darum, Markus Lanz erzählt, und das konnte ich gut nachvollziehen, dass er mit seinem ersten Auto, so wie ich das Auto deiner Mutter das erste Mal fahren durfte, das war für mich Freiheit, auch wenn es damals in der DDR war. Das war für mich Freiheit. Und er sagt Precht, ja, deine Generation wird bald aussterben mit diesem Freiheitsgedanken, weil heute wird keiner aus deiner Generation das Auto mit dem Begriff Freiheit verbinden, weil das Auto ist einfach da. Das war immer da.
Wir haben nicht mal einen Führerschein.
Und demzufolge sage ich mal, die Jugend hat es unglaublich schwer heute, finde ich auf jeden Fall. Ich habe witzigerweise neulich auch mal im Schwimmbad, das mit einem Schwimmbadgast, einem älteren Herrn auch mitdiskutiert, weil es darum geht, ja, die Jugend geht doch nicht mehr ins Schwimmbad. Und wenn du mal guckst, in Kirchheiling, ich bin jetzt bei schönem Wetter fast jeden Tag in Kirchheiling und es sind wirklich kaum Kinder da. Und wenn sie mal voll sind, dann siehst du viele adipöse und übergewichtige Kinder. Hm. Ja, so. Und ich habe aber dann zu ihm gesagt, wenn ich früher eine Playstation gehabt hätte, ich hätte auch Playstation gespielt zu Hause wahrscheinlich. Wenn ich ein Handy gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch an dem Handy dran gehen. Wenn wir Drogen hätten bekommen können, hätten wir es wahrscheinlich auch ausprobiert.
Ja,
Gott sei Dank. Und da muss ich echt sagen, Gott sei Dank, auch wenn es die DDR war, auch wenn wir sagen, ja, wir waren ja damals eingegrenzt, wir durften nicht in den Westen reisen, aber trotzdem, für uns war die Ostsee, das war die große Freiheit. Muss ich sagen, fand ich das doch für meine Kindheit sehr schön, dass wir das nicht hatten.
Hm.
Heute haben die Kinder das und die Verführung ist da. Und das macht es sehr schwer. Und demzufolge kommt heute sogar noch das Familienhaus oder das Elternhaus noch eine viel stärkere Rolle. Denn die Eltern müssen die Kinder durch dieses Labyrinth von Verführungen auch ein bisschen mitleiten.
Ja.
Okay, und das,
was übrigens auch zu einem enormen Druck bei Eltern führt. Also
natürlich.
Allein, das ist ja nur was, was ich in meinem Job auch mitbekomme, wie stark sich Eltern in der Verpflichtung fühlen, gerade von Kleinkindern, zu bestimmen, was sie schauen. Also wie groß dieses Bedürfnis ist, zu wissen, was wird da gezeigt, was für Themen kommen da, was sind das für Figuren. Teilweise sogar ästhetische Präferenzen, also wo ich auch sage, ja, kann ja sein, dass ihr lieber die 2D Heidi Biene Meier Sachen sehen wollt, weil ihr das selber als Kinder gesehen habt, aber ihr wisst doch gar nicht, was eure Kinder vielleicht gut finden, vielleicht mögen die das ja, aber Eltern sind da sehr, oder es, nicht alle, aber es gibt viele Eltern, die sehr streng sind und auch sich immer so berufen fühlen, zu entscheiden, was gut ist für ihre Kinder. Ne? Wo ja. auch gar nicht in Frage gestellt wird, dass Eltern das vielleicht nicht in allen Bereichen ja. gut entscheiden können.
Genau das wirft ja, Precht und Lanz werfen unsere Generation ja vor, dass wir das ja für die Kinder schon entschieden haben. Also, und ich kann mich bei euch erinnern und ich sehe es jetzt auch. Ich glaube, ich habe Arnold und dich, ich sage es mal, gezwungen, ein Instrument zu lernen. Ja, ihr habt Gitarre und Klavier gelernt. Ich habe euch auch gezwungen, Sport zu machen, weil ich immer noch nach wie vor denke, für eine kindliche Erziehung gehört Musik und Sport einfach dazu. Ihr seid heute beide keine, ich würde mal sagen, keine Sportler oder sowas. Aber ihr habt es gemacht und ihr konntet euch raussuchen, was euch gefällt und was nicht gefällt. Arnold hat dann sich für Basketball entschieden. Ja. Du hast dich ein bisschen für Fitness oder ein bisschen für andere Sachen entschieden und so weiter. Ihr macht das jetzt nicht viel mehr als normale Sportler, sage ich mal so. Aber ihr habt euch dafür entschieden. Genauso wie ihr jetzt mittlerweile was könnt, was ich nicht kann. Ihr könnt Noten lesen. Ja. Ja, ich kann keine Noten lesen. Du kannst mittlerweile Schlagzeug spielen, du kannst Gitarre spielen, du kannst Klavier spielen.
Und auch da muss ich aber sagen, also ich habe mich nie, gut, es kann auch sein, dass ich das ein bisschen verdrängt habe, ich habe mich nie gezwungen gefühlt, diese Dinge zu machen. Ich habe ja auch viel gewechselt, muss man ja sagen. Ich habe ja lange Zeit Gitarre gemacht und wollte
genau, es dann genau nicht. Das ist es doch aber auch, dass du wechselst, dass ja. du sagst, es gefällt mir nicht, ich mache was anderes. Genau. Oder wir wissen ja, deine Gitarrenlehrerin war wahrscheinlich eine sehr gute Gitarrenlehrerin, aber die hat den Fokus auf klassische Gitarren ja. gelegt. Und du ja. hast irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf dieses ja, Gezupfe ja, hier, genau. dieses klassische Gezupfe und wolltest Schrammelgitarre,
keine Sonate mehr spielen.
Du hast gesagt, du möchtest so spielen können wie ich und ich konnte nur 5 Akkorde spielen, ich konnte überhaupt nicht Gitarre spielen, du konntest Gitarre spielen, du konntest nach Noten spielen und so weiter. Ja. Aber ich will nur sagen, wenn Kinder das angeboten bekommen, neben dem Handy und neben der PlayStation, dann werden sie es tun, dann werden sie es auch nutzen. Ja. Ja? Haben sie keine Alternativen, werden sie auch dabei bleiben und werden sozusagen auch verarmen. Und das merkst du jetzt auch, wenn das irgendwie Ferienlager sind und so weiter, wo sich Kinder auch schwer tun und auf einmal genießen sie das, auf einmal mit der Natur zusammen zu sein, im Wasser zu sein, Boot zu fahren, zu schwimmen, zu spielen, mit anderen zusammen zu sein. Ja. Wenn du das den Kindern anbietest, werden sie es auch genießen und auch tun.
Ja. Und das kann jeder Erwachsene schon mal an sich selbst feststellen. Also wenn man mal auch ein bisschen einfach den Fokus auf sich selber legt. Ich meine, welcher Erwachsene hat heutzutage kein Handy und nutzt das nicht und schaut sich nicht Videos an und schickt nicht ja. irgendwelche lustigen Memes weiter oder so. Aber dann am Ende des Tages bist du doch glücklicher, wenn du einen Urlaubstag hast, wo du den ganzen Tag am Strand warst, was gegessen hast und nicht einmal auf dein Handy geguckt hast. Anstatt wenn du den Tag vom Fernseher verbringst und nur ein Reels suchst. Das ist doch bekannt, das weißt du auch.
Jetzt kommt noch was Folgendes dazu. Eigentlich haben wir heute viel mehr Zeit als früher. Zum Beispiel, witzigerweise heute Vormittag mit Kai drüber geredet. Kai hatte eine Freundin, als er 16, 17, 18 Jahre war. So, was hat man damals gemacht? Man hat der Freundin einen Brief geschrieben. Dann hat er einen Brief geschrieben, das hat auch ein bisschen gedauert. Hat man den Brief eingetütet, Briefmarke draufgelegt, im Briefkasten getan. Der brauchte so 3 bis 4 Tage, um dort anzukommen. Die war irgendwie aus Berlin oder keine Ahnung. So, jetzt hat die den Brief bekommen, hat ihn gelesen. Wenn sie ganz fleißig und flink war, hat sie gleich drauf geantwortet, geschrieben, Briefmarke draufgelegt, zurückgeschickt. Wenn alles optimal lief, kam der Brief nach 7, 8 Tagen, kam eine Antwort auf das, was ich geschrieben habe.
Das ist schon eine Langzeitbeziehung.
So, jetzt, überleg mal, jetzt schickst du eine Nachricht an mich, ist ja auch ein kleiner Brief, und innerhalb von 2 Minuten antworte ich dir. So, überleg mal, was wir eigentlich an Zeit sparen. Aber, was passiert eigentlich? Wir haben noch weniger Zeit, wir fühlen uns noch mehr gestresst, weil wir diese Briefe ja noch mit 25 anderen noch auch mitschreiben und wollen ja auch mal gucken und so weiter. Also, es ist ja keine Neuigkeit, wenn man überall hinguckt, es kommt eine Truppe in die Kneipe und das ist auch meine Generation und 6 Mann setzen sich hin und alle 6 Mann zücken das Handy und gucken erstmal rein. Danach fotografieren sie die coolen Drinks, die sie gerade bestellt haben, ja, und schicken es wieder raus. Und
weißt du, woran das liegt? Ich hatte mal ein Video von, ich habe leider vergessen, wie das Format hieß, aber so ein Erklärformat auch von Funk, glaube ich, wo es darum ging, dass der Mensch als soziales Wesen immer gerne präsent sein möchte in einem sozialen Konstrukt, also er möchte wahrgenommen werden und er möchte auch, also dieser Wunsch nach Erreichbarkeit rührt daher, dass du auch immer für Leute, also die haben das anhand des Thema Mails, glaube ich, erklärt, dass wenn dir jemand eine Mail schreibt und irgendwas fordert oder fragt oder so, du sofort das Bedürfnis hast, dem zu antworten, ja. instant. Obwohl du, wie du schon gesagt hast, wenn du einen Brief bekommst, der eine gewisse Wartezeit hat und oftmals diese Anfragen jetzt auch nicht so übermäßig dringend sind, dass sie nicht vielleicht noch ein paar Stunden, wenn nicht sogar einen Tag Zeit hätten, bis sie beantwortet werden. Aber du hast automatisch dieses soziale Bedürfnis, für jemanden da zu sein, weil wenn du das tust, ist der ja für dich auch da. Das steckt ganz tief in uns drin, um ein soziales Gefüge, um da reinzupassen und auch im Notfall gefestigt zu sein in diesem ja. Gefüge. Also ich kann das gerade nicht so gut wiedergeben,
ja, wie
das
Video
gemacht hat, aber
ich weiß schon, was du meinst.
Und das führt dazu, dass obwohl ja Mails eigentlich erfunden wurden dafür, dass Leute entlastet werden, ja. es eigentlich viel mehr Entlastung ist.
Aber es ist immer, Karl, mit jeder Erfindung Fluch und Segen, genauso wie mit dem Handy. Erinnere dich mal, als die ersten Autos auf der Welt gefahren sind, das war eigentlich die eine der größten Erfindungen der Menschheit. Aber es war der Beginn der Zerstörung der Erde. Also jetzt mal übertrieben gesagt, ein bisschen polemisch gesagt. Und genauso ist es mit den Handys. Also wie gesagt, wenn mir Kollegen, wenn die Fragen haben, und das haben sie auch viel, dann schicken die mir eine WhatsApp-Nachricht und dann antworte ich, wenn ich nicht gerade im Unterricht bin, innerhalb von einer Stunde antworte ich auch. Beziehungsweise frage andere nach, wenn ich die Antwort nicht geben kann, erklären wir immer so, eine Antwort. Also es ist so, aber das machen eben auch alle und das finden auch alle auch gut. Ich finde es ja grundsätzlich auch gut. Ist ja in dem Sinne auch ein Segen. Aber der Fluch ist, dass es natürlich auch am Samstag, Sonntag ist und so weiter und du permanent dranbleiben musst. Ja. Und ich manchmal auch, wenn montags mein Wochenbericht kommt hier auf dem Handy und ich denke, ach du liebe Scheiße, wie oft hast du an den Ding schon geklebt?
Ja. Und das musst du eigentlich nicht, also das ist ein Trugschluss. Es gibt zwar viele, da gehörst du wahrscheinlich auch dazu, die sich dann beschweren, wenn ich nach 5 Sekunden sofort, obwohl man sieht, dass die Nachricht gelesen wurde, nicht sofort antwortet. Aber das ist ein Irrglaube, denn das Leben findet nicht nur in dieser geschlossenen WhatsApp-Gruppe statt. Bei dem Thema Mails zum Beispiel hat das Video dann gesagt, probier mal am Tag dir 2-mal Zeiten einzurichten, wo du Mails beantwortest. Meinetwegen einmal morgens eine Stunde und dann noch kurz vorm Feierabend oder sowas. Und du wirst feststellen, dass es eigentlich ausreicht. Aber im Durchschnitt kontrolliert ein normaler Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin so alle 10 Minuten die Mails, beantwortet irgendwas, was dann vielleicht gar nicht so notwendig ist, dann gibt es da nochmal ein Hin und Her. Ja. Bei uns ist auch oft die Devise, ja, ruf doch einfach mal an, ruf einfach mal durch, dann ist es schneller geklärt, anstatt 5 Mails hin und her zu schreiben.
Es ist doch kaum wie mit allen Sachen. Man muss es selber, sich selber disziplinieren. Weißt du, ich trinke gern Whisky-Cola. Aber ich trinke jetzt nicht von früh bis abends Whisky-Cola. Weißt du, weil ich freue mich auf, wenn ich irgendwie mit Leuten zusammen bin und so, wenn es schöner Abend ist, dann was zu trinken, so. Und das ist genauso mit Essen, mit anderen Dingen. Also jeder muss lernen, diese Freiheiten für sich nutzen zu können und zu wissen. Aber das ist eben das Schwierige. Und wie du schon sagst, manche von den Eltern kommen da selber durch dieses Labyrinth nicht mehr durch und schaffen es nicht mehr und wollen dann ihre Kinder noch durchführen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und warum ist dieser Begriff, wobei ich immer denke, es ist relativ übertrieben, Burnout, warum sind Depressionen mittlerweile so, gehen so vorwärts? Wie gesagt, haben die Rückenschmerzen, ich glaube, als Zivilisationskrankheit in Deutschland Nummer 1 abgelöst. Ja. Weil wir mit dieser Welt nicht mehr klarkommen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass unser Gehirn gemacht ist, dafür so viel Informationen aufzunehmen. Ich sage mal das beste Beispiel. Wenn ich früher mit meinen Brüdern, mit deiner Oma und Opa einen Film geguckt habe, dann war das ein Film am Abend. Dann kam der Abspann und dann haben wir meistens sogar drüber nochmal geredet, weil es hat uns beeindruckt und boah und so. Und so. Und heute guckst du einen Film. Und bei den Bezahlsendern ist es sogar so, dass der Abspann kommt ja schon gar nicht mehr. Da kommt in 10 Sekunden Abspann und bums, kommt der nächste Film. Und das ist ja alles in unserem Gehirn drin. Das Gehirn hat jetzt diesen Film mit seinen Emotionen. Du warst traurig, du warst fröhlich, du warst emotional. Das hast du alles aufgenommen. Und das will ja auch irgendwie verarbeitet werden. Mhm. Das ist genauso wie, wenn mich jemand fragt, was hast du letzten Samstag gemacht? Und ich sage, ich weiß es nicht mehr. Oh. Und nicht, weil ich schon dement bin, sondern weil es so viel ist, weil so viel aber schon
bisschen.
Ja, ein bisschen sind wir ja alles altersdement, aber weil das so schon so viel passiert ist wieder und wir kommen gar nicht mehr dazu, das zu verarbeiten und deshalb auch wenn
auf der anderen Seite wird ja dann dieses Gegenentwurf der Entschleunigung ist ja auch ein ganz großes Wort heutzutage. Das wird ja wiederum schön kommerzialisiert. Da gehst du dann auf Kur oder in irgendwelche Workshop-Kurse, wo du wieder lernst zu atmen in Ruhe, dir Zeit zu lassen, aufs Meer zu schauen. Und ich denke, Leute, bezahlt ihr Geld dafür, dass ihr euch mal fernhaltet von Social Media?
Genau, aber das ist das.
Es ist tatsächlich.
Früher haben wir Geld ausgegeben, um Urlaub Action zu haben. Es konnte nicht genug passieren. Heute geben wir viel Geld aus, um Urlaub Ruhe zu haben.
Ja.
Wir fahren in die Berge, wo kein Mensch ist und so weiter, wo wir alleine sind und so weiter. So hat sich das gewandelt.
Ich war ja jetzt lange unterwegs im Urlaub und unter anderem in Österreich und ich musste dann so lachen, weil mir wurde, ich bin auch auf so eine Werbeanzeige so ein bisschen reingefallen, mir wurde ein Biwak vorgeschlagen. Das ist eine kleine Hütte mitten im Nirgendwo, die du quasi für eine Nacht buchen konntest. an die 300 Euro teilweise für eine Hütte, in der nichts ist, außer ein Bett. Und es ist quasi im Wald am See. Und es wirbt damit, dass es dort kein WLAN gibt.
Ja, ja.
Wo dann auch Lene meinte, sag mal, hast du sie nicht alle bezahlt, ihr Geld dafür, dass wir wohl
was meinst du, wie wir Menschen jetzt ins Kloster gehen mittlerweile, um sich zu erholen, einfach in Ruhe zu haben. Ja, weil wir das nicht mehr schaffen, das alles zu verarbeiten. Und jetzt plädiere ich wieder für die Pädagogenstarre. Ich nehme mir immer noch mal die Zeit, wenn es mal eine Stunde auf dem Sofa ist, mit mir alleine zu sein, ohne Fernsehen zu gucken, ohne irgendwas zu hören. Manchmal lese ich auch Zeitung und so weiter, aber egal, um das mal ein bisschen sacken zu lassen.
Ja, und da aber auch wieder, du bist es natürlich, du bist eine andere Generation, du hast es auch noch anders kennengelernt, du bist in einer anderen Zeit aufgewachsen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, Kindern heutzutage das auch zu zeigen. Also Ruhe muss man wieder lernen. Es ist nicht so einfach. Und Kinder sind von Natur aus sehr wild und sehr aufgedreht, was ja auch natürlich ist. Aber gleichzeitig diese Reizüberflutung, von der du gesprochen hast, macht natürlich auch was mit dir. Und es ist Kindern ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr möglich, das alles zu verarbeiten. Vor allen Dingen, wenn du dann auch keine Möglichkeit hast, drüber zu sprechen. Richtig, wie du es gesagt hast, nach dem Film. Das ist eigentlich ja der Idealzustand, wenn du sogar mit deiner Familie gemeinsam konsumierst, darüber reden kannst, dich austauschen kannst.
Also ich mache das.
Aber das passiert ja.
Ich mache das hin und wieder im Theorieunterricht in der Schule so, dass ich sage, bevor es losgeht, wir bleiben jetzt mal eine Minute und versuchen mal wirklich nichts anzufassen, nicht rumzuschütteln und irgendwas rumzufuddeln, sondern einfach nur, und das fällt denen extrem schwer. Mhm. Und dann siehst du ja auch, dann kommen Kinder gerade nach dem Wochenende, am Montag in die Schule, dann kommt dazu noch, dass die wenig geschlafen haben. Und es gibt ja diese REM-Phase beim Schlafen, das Gehirn ist ja perfekt programmiert. In dieser REM-Phase schmeißt das Gehirn alles raus, was es nicht so verstanden hat und sortiert all das ein, was es jetzt so mitgenommen hat. Und wenn du in diese REM-Phase kommst, so was nach 3-4 Stunden Schlaf, wenn du nicht da reinkommst, schwirrt das, ich sage es mal so, weiter so rum und wird nicht sortiert. Ja. Und dann kommen die Kinder Monate nicht, die können gar nicht ruhig sitzen. Die zappeln rum, als wären sie Hänse Hummeln im Hintern und so weiter, weil das alles noch da ist. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem.
Das ist teilweise schon ein Krankheitszustand. Geht übrigens vielen jungen Eltern auch so, weil die teilweise mit Kindern gesegnet sind, die ganze Nacht schreien.
Weil sie müssen schlafen
kommen. Dann kommst du nicht mehr in diese REM-Schlafphase. Dann hast du nur ein, zwei Stunden. Das ist schon lustig teilweise, weil viele sagen, das ist schon eine Art zu foltern. Also das ist durchaus, diese Eltern sind nicht mehr in der Lage, von A nach B zu gehen, weil du so...
Also ganz ernsthaft, hier um die Ecke ist ja die Andreasstraße, das Stasi-Gefängnis damals, und die haben die Menschen, indem sie gefoltert, indem sie alle 7 Minuten ganz krasses Licht angemacht haben, die haben die einfach nicht zum Schlaf kommen lassen. Mhm. Und das ist eine Folter.
Das ist schon das Grausamste.
Ja, jetzt müssen wir die Bühne vom Grausamen aber trotzdem mal rüberwerfen. Wir haben uns ja überlegt, Caroline, was wir so ein bisschen thematisch heute machen wollten, beziehungsweise wen wir einladen wollten. Ja, und nun ist ja einiges passiert. Du hast schon gesprochen von der Zeit. In letzter Zeit, es hat sich ja auch, die Umweltproblematik ist ja nach wie vor eigentlich die größte Problematik. Übrigens, bevor wir dazu kommen, wieder Lanz und Precht, dass Precht sagt, es ist doch Wahnsinn, dass wir jetzt darüber nachdenken, durch den Ukraine-Krieg, im Winter nicht so viel zu heizen, uns ein bisschen wärmer anzuziehen, ein bisschen Temperatur runterzunehmen. Und für unsere wegen dem Krieg machen wir das, aber für unsere Umwelt würden wir das nicht machen. Ja. Aber wegen dem Ukraine-Krieg tun wir es jetzt. Also versuchen wir es zu tun.
Ja.
Das ist schon wirklich irre eigentlich, gell? Ja, und nun haben wir durch diese Sommertemperaturen, durch die hohen Temperaturen nun auch viel Trockenheit. Ich glaube, das Thema Wasser,
ja, okay.
Ja, wird in Zukunft ja noch eine große Rolle spielen. Und nun ist es ja so, nicht nur in Deutschland, sondern auch bei uns brennt es jetzt aller Orten. Mm. Wir haben in der Nähe von Bad Langensalza im Bodenheiligen eine ganz schlimme Katastrophe erlebt, zum Glück ohne menschliche Opfer, aber wo Leben zerstört wurde, quasi
Perspektiven zerstört wurde. In der Sächsischen Schweiz brennt es auch immer noch.
In der Sächsischen Schweiz brennt es, auf unseren Feldern brennt es, in Berlin brennt es gerade ganz schlimm, in so einem Feld, wo sie Sprengstoff, wie gesagt, detonieren lassen. Also Riesenthema, und ich habe mir gedacht, Mensch, da können wir doch mit jemandem reden, der sich auskennt. Ich habe einen ehemaligen Schüler von mir, der natürlich jetzt schon ein erwachsener, gestandener Mann ist, Steven Dierbach. Und der ist mittlerweile Stadtbrandmeister in Bad Langensalza. Und ich habe gedacht, Mensch, der kann bestimmt auch was dazu sagen, weil ja auch mittlerweile die Rolle der Rettungskräfte und auch der Feuerwehr mittlerweile in der Bevölkerung eine sehr seltsame ist. Du weißt es ja selber, dass mittlerweile die bedroht werden, dass die an den Rettungsstellen von der Bevölkerung bedrängt werden, beleidigt werden und so weiter.
Kein einfacher Job, dieser Tag.
Und man muss eigentlich den Feuerwehrleuten wirklich sowieso riesen Dank sagen, was die jetzt gerade leisten und leisten müssen, was sie gar nicht wollen. Die wollen ja auch mal Urlaub machen und so weiter. Aber es ist ja wirklich momentan, ich weiß nicht, mir ist nicht so aufgefallen. Das ist, also jeden Tag brennt es irgendwo.
In Erfurt ist verboten, öffentlich zu grillen. Also da, es gibt ein Grillverbot inzwischen auf öffentlichen Plätzen in Erfurt. So weit sind wir schon.
Okay.
Und ja. Ich kann mich auch erinnern, das fände ich aber interessant, wenn wir mit dem Steam jetzt sprechen, dass diese Waldbrandgefahr ja natürlich eigentlich auch schon letztes Jahr extrem war. Auch schon vorletztes Jahr. Ich bin gespannt, was er sagt, wie sich das jetzt so im Verhältnis, ob das einfach jetzt gerade eine normale Sommerphase ist.
Es darf auch kein Wasser mehr aus Flüssen und Seen entnommen werden und so weiter.
Das der war Rhein übrigens, ist so niedrig wie noch nie zuvor.
Das war übrigens auch im Bodenheiligen ein Thema, dass nicht genug Löschwasser zur Verfügung war, beziehungsweise ja so ein kleiner Ort gar nicht ausgelegt dafür ist, um für so einen großen Brand zu machen. Ja. Aber wir sind Amateure. Ich würde den Steven jetzt mal versuchen anzurufen.
Ja.
Und
ich möchte ganz kurz vermerken, dass ich die Idee hatte, jemanden von der Feuerwehr anzusprechen. Du hast ihn zwar besorgt, aber...
Aha, also willst du die Lorbeeren einschalten?
Nein, die Lorbeeren will ich nicht einhalten, aber du wolltest wieder jemanden vom Sport einladen.
So, jetzt ruft wollen wir mal rufen. Ich höre noch nichts.
Ich höre es aber auch noch nicht tuten.
Nein.
Probier es sonst nochmal.
Ich probiere es nochmal.
Das habe ich auch vermisst, unsere technischen Problemchen.
Aber wir werden das hinbekommen.
Eigentlich ist das ja so ein bisschen Feuerwehrmann oder Frau ist ja der Traumberuf eines jeden jungen Menschen, muss man ja sagen.
Ja.
Ah, jetzt haben wir dich da. So, jetzt sind wir bereit. Also, hallo Steven, sei willkommen bei unserem Podcast Two of Us. Mir gegenüber sitzt meine Tochter Caroline.
Hallo.
Hallo, ich grüße euch.
So, Steven, schön, dass du die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu quatschen. Wir haben gerade zum Einstieg sozusagen nochmal darüber gesprochen, dass natürlich sich vor allen Dingen Kinder, glaube ich, sehr freuen und auch wir Erwachsene, dass wir einen schönen Sommer haben, dass wir einen warmen Sommer haben. Aber ich glaube, aus der Sicht, und korrigier mich, wenn der Begriff falsch ist, eines Stadtbrandmeisters in der aktuellen Situation, siehst du den Sommer wahrscheinlich ein bisschen anders. Wie siehst du den aktuellen Sommer?
Schwierig. Also derzeit die Hitzeperiode ist für uns sehr schwierig, führt uns momentan tatsächlich die Einsatzkräfte aller Feuerwehren hier im Landkreis und Stadtteilig schon an die Belastungsgrenze teilweise und auch darüber hinaus.
Freust du dich noch über warme Temperaturen oder hast du immer im Kopf schon, naja, das bedeutet auch gleichzeitig erhöhte Gefahr?
Nein, natürlich freuen wir uns auch über warme Temperaturen. Ist natürlich für alle schön, wenn es mal ein bisschen wärmer ist. Aber natürlich, wenn so heiße Tage sind, haben wir natürlich gleich im Hinterkopf die Flächenbrände oder die steigende Gefahr der Flächenbrände, Waldbrände und so weiter.
Okay. Steven, bevor wir mal in die Thematik jetzt reingehen, wir zwei kennen uns durch die Wiebeck-Schule. Du warst ja mal Schüler vor langer, langer Zeit bei mir oder bei uns in der Schule. Ja. Vielleicht kannst du den Leuten mal draußen erzählen, wie dein Werdegang war, wie bist du zur Feuerwehr gekommen, wie kam es dazu?
Also ich bin eigentlich schon von Kind auf hier in der Feuerwehr in Bad Langensalza. Ich bin im Jahr 1991 als Mitglied der Jugendfeuerwehr aufgenommen worden. Bin dann von 91 bis 98 in der Jugendfeuerwehr, 98 in den aktiven Einsatzdienst gewechselt. Seit da an bin ich im aktiven Dienst der Einsatzabteilung. Seit 2017 bin ich zudem hier als Stadtbrandmeister der Feuerwehr in der Stadt Bad Langensalza tätig und ein Jahr später, also im Jahr 2018, bin ich zudem noch Wehrführer hier der Feuerwehr Bad Langensalza geworden.
Das klingt schon mal sehr nach einem feuerwehrlastigen Werdegang. Ich habe eben schon gemeint zu meinem Papa, dass das doch eigentlich auch der Traum eines jeden, ja, Jungen, vielleicht auch Mädchens ist, im Grundschulalter dann Feuerwehrmann zu werden. Und bist du aber Brandschutzmeister, wenn ich es richtig verstanden habe, ja?
Stadtbrandmeister,
ja. Stadtbrandmeister. Kannst du da nochmal den Unterschied erklären? Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied, wenn man Stadtbrandmeister ist?
Ja, also Stadtbrandmeister bedeutet quasi, in den kleineren Gemeinden heißt das Ortsbrandmeister, bei uns hier heißt es Stadtbrandmeister. Der Stadtbrandmeister ist der Ansprechpartner für die Wehrführer der Feuerwehren. Das betrifft hier in Bad Langensalza. Ich habe 11 Feuerwehren unter mir und bin quasi der Ansprechpartner und der Chef quasi, wenn man es mal so deutlich sagen möchte, für die Feuerwehren der Stadt Bad Langensalza, bin da quasi der direkte Ansprechpartner für den Bürgermeister der Stadt.
Okay, also es hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass du es koordinieren musst, oder?
Richtig, genau. Also ich habe den Bürgermeister in erster Linie in allen Belangen des Brandschutzes zu unterrichten und auch aufzuklären und bin eben der direkte Ansprechpartner und dann eben bei den Einsätzen eben auch der Einsatzleiter.
Okay, aber du bist bei den Einsätzen auch mit dabei. Also es ist nicht so, dass du jetzt quasi nur einen Bürojob hast und die anderen rausziehen lassen musst.
Nein, 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 das ist richtig. Also ich bin immer direkt bei allen Einsätzen, wo es nur möglich ist, auch mit dabei, weil meine Philosophie ist immer nur das, was ich selber vorlebe, kann ich auch von meinen Leuten selbst verlangen. Also egal was ist, wenn es nur eine Ölspur ist, spielt keine Rolle. Bei den Einsätzen bin ich auch selber immer mit dabei und immer mit aktiv.
Steven, nun unterhalten wir uns ja auch hier im Podcast darüber, dass sich natürlich in den letzten 10, 15 Jahren natürlich auch unsere Umwelt verändert hat. Das ist ja auch nichts Neues, das wissen wir, glaube ich, alle. Ist das auch in der Tätigkeit der Feuerwehr deutlich spürbar, dass sich eure Einsätze, die Art der Einsätze, die Häufigkeit der Einsätze, dass sich das auch gewandelt hat? Oder siehst du da eigentlich eine kontinuierliche Phase?
Nee, das stimmt schon. Also zum einen haben sich die Einsätze natürlich deutlich, deutlich gesteigert. Also wir sind jetzt in den letzten Jahren immer um die 300 Einsätze. Nur die Feuerwehr Bad Langensalza hat im Jahr um die 300 Einsätze. Wenn man das mal runterbricht auf das Jahr, ist das schon für eine Feuerwehr, die vom ehrenamtlichen Personal lebt, also was keine Berufsfeuerwehr ist, schon sehr immens. Dann ist in den letzten Jahren die Feuerwehr auch sehr, sehr vielschichtig geworden. Das heißt, die Feuerwehr ist nicht, wie das früher mal war, wenn das brennt, ruft man die Feuerwehr. Nein, heute ruft man die Feuerwehr für alle. Ich sage immer, wir sind das Mädchen für alles. Egal, ob das eine Ölspur ist, ein Verkehrsunfall, ein Wohnungsbrand.
Die Katze auf dem Baum.
Ich wollte gerade sagen, die typische Katze auf dem Baum. Passiert das noch?
Ja, genau. Ja, sowas kommt auch mal vor, eine Katze auf dem Baum. Oder letzte Woche hat eine Taube, die sich am Rathaus in einem Gitter verfangen hat. Das sind alles solche Sachen, wo man eben tatsächlich die Feuerwehr anruft. Das ist sehr, sehr vielschichtig geworden in den letzten Jahren. Aber eben auch, wenn wir wieder auf das Wetter kommen, ist natürlich auch zu verzeichnen die steigenden wetterbedingten Einsätze. Im Winter Schneestürme, Schneechaos, wie wir das erst vor 2 Jahren hatten. Dann jetzt diese langen, langen Hitzeperioden und danach die Hitzeperioden auch die Stürme mit Hagel, Gewitter, Starkregen. Oder auch im Herbst dann die Herbststürme, das ist schon in den letzten Jahren doch deutlich steigend.
Ist das, ich weiß, ihr werdet ja wahrscheinlich auch mit Statistiken arbeiten, jetzt, ich weiß nicht, in diesem Sommer geht es mir so, als ob ich jeden Tag in der Zeitung lese, gestern hat in Schönstedt das Feld gebrannt, vorgestern hat es da gebrannt, in den Nachrichten hört man, da brennt's, ich rede jetzt mal vom Münchel-Heinig-Kreis erstmal. Ist das im Vergleich zu vorher mehr geworden, also zum vorigen Jahr, oder spüre ich das jetzt nur einfach mehr?
Nein, es ist schon deutlich mehr. Also ich sag mal, die letzten 14 Tage, 3 Wochen sind schon sehr, sehr kräftezehrend. Die Leute haben eigentlich kaum Zeit, mal aufzuatmen. Es ist tatsächlich so, ich alleine, gestern waren 3 Einsätze, die zu fahren sind oder zu fahren waren. Das ist schon für die Leute sehr, sehr kräftezehrend. Ich hatte es eben schon mal gesagt, dass wir leben von dem ehrenamtlichen Personal. Das heißt, die Leute haben alle nebenbei noch eine eigentliche Arbeit, wo sie ihr Geld verdienen, ihr täglich Brot. Dann hat jeder eine Familie, jeder hat ein Privatleben natürlich. Das ist schon sehr, sehr schwer. Das ist auch für die Leute, auch Hut ab vor den Leuten, dass die Leute das so mitmachen.
Das auf jeden Fall. Jetzt lass uns das mal nachvollziehen. Ich fahre jetzt an einem Feld vorbei und sehe als Erster, ich vermute mal als Erster, das Feld brennt. Ich rufe jetzt die Feuerwehr an. Jetzt schilder uns mal, was passiert jetzt?
Also das ist ja der Notruf, die 112, der läuft in Mühlhausen bei der Rettungsleitstelle auf und die informieren dann die örtlich zuständige Feuerwehr. Also das wäre jetzt wie gestern der Einsatz Tamsbrück, zwischen Tamsbrück und Bad Langensalza, wären jetzt die örtlich zuständige Feuerwehr Bad Langensalza und Tamsbrück. Mhm. Die werden dann umgehend über die Rettungsleitstelle alarmiert. Bei den kleineren Feuerwehren läuft das über die Sirene. Bei uns, bei den größeren Feuerwehren, läuft das dann über die Funkmeldeempfänger. Jetzt zum Teil wird es auch noch auf den Smartphones angezeigt, direkt was ist und wo das ist. So, dann begeben sich die Leute, egal wo sie auch immer sind, ob sie beim Eisessen sind, ob sie im Schwimmbad sind, ob sie an der Arbeitsstelle sind, zu Hause, im Bett, wo auch immer sie sich gerade befinden, fahren sie dann zur Feuerwache, ziehen sich um und von dort aus wird dann die Einsatzstelle angefahren.
Okay, okay. Ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass du sogar in meinem Unterricht damals schon als Jugendlicher manchmal aus dem Unterricht gegangen bist, gell, weil du zum Einsatz musstest. Wie lange dauert das, bis dann alle aus den einzelnen Bereichen dann zusammen so ein bisschen ausrückt?
Also das kann man jetzt so nicht sagen, weil es rückt ja immer nicht nur ein Fahrzeug aus. Also der Gesetzgeber schreibt vor, dass innerhalb von 10 Minuten wirksame Hilfe eingeleitet sein muss. Mhm. Das bedeutet, ab der Alarmierung haben wir 10 Minuten Zeit, bis wir vor Ort sind, bis die wirksame Hilfe eingeleitet werden kann. Das heißt, dass natürlich die ersten Fahrzeuge müssen relativ zügig unterwegs sein. Das gelingt auch, also ich sage jetzt mal, im Tagesgeschäft geht das natürlich ein bisschen schneller, da 3 Leute hauptamtlich bedienstet sind und dann auch gleich losfahren können, nach Feierabend, sage ich jetzt mal, oder am Wochenende, je nachdem zu welcher Tageszeit das ist, sind wir hier bei 5 Minuten. Nach 5 Minuten circa rückt das erste Fahrzeug aus.
Okay. Nun, Steven, haben wir ja mal einen Mann, der sich damit auskennt. Nun ist ja dieser Brand von Bodenheiligen, ich habe das Karin schon erzählt, in aller Munde. Nun ist ja auch Bad Langensalza und Region, das weißt du genauso gut wie ich, auch für viele Gerüchte natürlich prädestiniert sozusagen. Kannst du uns mal den offiziellen Bericht sozusagen mal schildern, was ist da passiert, beziehungsweise was gab es für Probleme, weil die einen sagten, ja, es war nicht genug Wasser da, die anderen sagten, die Leitungen waren überlastet, die anderen sagten, keine Ahnung, die Pools müssten leer gepumpt werden. Du weißt ja selber, da wird ja viel gequatscht und auch in den Netzwerken viel Mist erzählt. Vielleicht kann man von dir mal so eine offizielle Stellungnahme dazu hören.
Ja, also zunächst war die Lage dort, wir waren ja nun relativ zeitnah damit eingebunden, war die Lage dort so, dass es sich dort um einen gemeldet wurde, einen Dachstuhlbrand, wo wir angekommen sind, hat sich ein Gebäude schon in einem Vollbrand, in der Vollbrandphase befunden. Und ich sag mal, für so eine Größenordnung ist natürlich das ausreichend Löschwasser schwierig, sagen wir das mal so. Ich will auch nicht sagen, dass das Wasser dort nicht da war. Das größte Problem war tatsächlich, dass von vielen Stellen Wasser entnommen worden ist und da der Druck einfach zusammengebrochen ist. Also die Löschwassermenge war schon, das Hydrantennetz hat die Löschwassermenge gehabt, aber der Druck ist zusammengebrochen. Weil eben aus allen Hydranten das Wasser entnommen wurde ist und so hat man sich da, vermute ich, gegenseitig auch das Wasser weggenommen. Und die Pumpen brauchen natürlich einen bestimmten Druck, um arbeiten zu können.
Ja.
Und das war sicherlich auch das Problem. Und dann hat man sich natürlich, das ist so, bedient man sich dann auch Pools, Teiche, die da im Umfeld sind, bedient man sich überall, wo man an Wasser drankommen kann, wird dann ja auch Wasser entnommen.
Und jetzt nimm uns trotzdem mal mit, nun wart ihr einer der ersten vor Ort, du hast gesagt, das erste Haus schon im Vollbrand, wie ging es dann weiter?
Ja, dann ist natürlich als allererstes ist die Frage, befinden sich noch Personen im Gebäude, muss eventuell eine Menschenrettung durchgeführt werden. Das war glücklicherweise alles nicht der Fall. Es waren alle Personen draußen und dann findet sofort eine umfangreiche Brandbekämpfung statt. Das bedeutet, dass man aus allen Himmelsrichtungen, sage ich jetzt mal, versucht, den Brand unter Kontrolle zu bringen.
Gibt es eigentlich auch eine Tierrettung? Also ich weiß jetzt gar nicht, war das ein Bauernhof oder was da gebrannt hat?
Nee, das
aber
war...
Aber hört man ja oft, dass tatsächlich dann auch Ställe brennen und sowas, die Tiere dort verenden. Gibt es da auch ein Vorgehen bei der Feuerwehr, dass auch Tiere gerettet werden? Oder sagt man da eher, nee, das ist, kann man jetzt da keine Rücksicht drauf nehmen?
Nein, also das ist generell auch so. Also in erster Linie Menschen, so wie die Reihenfolge ist, Menschen, Tiere und dann kommen die Sachwerte. Also das Tier zählt natürlich auch als Lebewesen und gilt es natürlich zu schützen und auch zu retten.
Nun haben wir ja, Steven, wie das in der heutigen Zeit so ist, über die sozialen Netzwerke alle die Bilder und Videos gesehen und das sah ja aus wie Krieg, sah es ja aus im Bodenheiligen. Das war ja wirklich, ich krieg schon Gänsehaut, wenn wir erzählen jetzt schon wieder. Das war ja für euch auch nicht so einfach. Das hat ja auch nicht 2-3 Stunden gedauert. Wie habt ihr das dann, wie ging das weiter? Wie habt ihr das hingebekommen?
Nein, also es ist tatsächlich so, das war für uns auch nichts Alltägliches. Ich mache das ja nun jetzt schon seit über 20 Jahren. Aber so einen Ausmaß von dem Brand habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt. Das war für uns alle auch neu. Natürlich ist das dann auch schwierig. Bei den Temperaturen, da geht das auch ganz schnell, dass die Feuerwehrleute, das sind alles nur Menschen, dass dann die Feuerwehrleute ganz schnell kollabieren. Also man muss dann sicherlich auch Obacht geben, dass die Leute dann auch mal zwischendrin mal durchatmen können. Die müssen was trinken, damit sie nicht dehydrieren. Aber können natürlich nicht alle Pause machen. Das muss alles weiterlaufen. Das ist natürlich ganz, 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 ganz schwer, so eine Größenordnung Einsatz abzuarbeiten.
Man hat ja wohl gesagt, es waren am Ende über 200 Feuerwehrleute wohl vor Ort. Ihr habt dann permanent gelöscht, oder wie muss man sich das vorstellen? Oder?
Ja, richtig, genau. Also die waren permanent. Man hat dann zum Schluss die Leute durchgetauscht. Man hat dann aus anderen Landkreisen Feuerwehren angefordert, um dann die Leute einfach, weil irgendwann ist die Luft dann raus, irgendwann geht's nicht mehr, irgendwann können die Leute nicht mehr, müssen ausgetauscht werden. Wir waren ja da, die Alarmierung war gegen 13 Uhr und wir waren bis, ich meine, es war gegen 21 Uhr dort vor Ort. Das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit und dann muss man irgendwann dann auch die Leute tatsächlich durchtauschen.
Das, wir haben uns da neulich drüber unterhalten, Steven, weil ich auch meinte, das ist natürlich ein bisschen naiv und ich selber habe auch noch nie so einen Vollbrand erlebt, aber das ist was, was mich immer wieder verwundert, wenn auch von Waldbränden gesprochen wird, wie lange es dauert, so einen Brand zu löschen, also was das für Ausmaße annimmt. Und ich meine, da sind ja Unmengen, du hast gerade gesagt, 200 Leute sind vor Ort und es gibt genug Löschwasser irgendwann und wenn der Druck funktioniert, ist es ja eigentlich auch alles gut. Aber trotzdem, bei so einem Waldbrand beispielsweise, dauert das ja teilweise Wochen, das zu dämmen und in den Griff zu kriegen. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen in die Verhältnisse oder was das so schwierig macht, so ein Feuer zu löschen?
Also man muss unterscheiden bei den Gebäudebränden zu den Wald- und Flächenbränden. Bei einem Wald- und Flächenbrand ist es ganz, ganz schwer. So eine Einsatzlage hat eine sehr oder kann eine sehr hohe Dynamik haben. Das bedeutet, mal ganz simpel ausgedrückt, ich stehe da mitten auf dem Feld und da, wo ich jetzt richtig stehe und habe das Feuer vor mir, ist es in 2 Minuten verkehrt, stehe ich völlig verkehrt, weil der Wind gedreht hat. Mhm. Und so ist das bei einem Waldbrand genauso. Das ist sehr, sehr gefährlich. Zudem kommt es noch hinzu, wie jetzt zum Beispiel in Brandenburg, da ist munitionsbelastetes Gebiet, was dann auch für die Einsatzkräfte ein sehr, sehr hohes Gefahrenpotenzial ist, wo ich natürlich in erster Linie erstmal an den Eigenschutz der Einsatzkräfte denken muss.
Und wie lange hat das in Bodenheiligen gedauert, bis dann die Brandnester oder die Glutnester, bis man wirklich sagen könnte, jetzt sind wir safe erstmal, was den Brand betrifft?
Also Bodenheiligen, das hat mehr wie 24 Stunden gedauert, bis dann tatsächlich das letzte Glutnest, das hat noch 2 oder 3 Tage später, sind die immer hingefahren, haben geguckt und haben immer noch mal den Glutnest ablöschen müssen.
Was ich mir, wie gesagt, ich bin ja nur ein totaler Laie, was die Sachen betrifft, was ich mir schwierig vorstelle, und das muss ja wohl auch so gewesen sein, in so Häusern befinden sich auch viele Unfallquellen, Gasflaschen, keine Ahnung, also ich sag mal Explosionsherd, das muss ja auch wohl passiert sein. Wie könnt ihr da rangehen? Ihr müsst ja irgendwie, vielleicht müsst ihr auch bei Menschenrettung reingehen und ihr wisst ja gar nicht, was da drinnen noch für Explosionsquellen sind. Ist das dann ein nicht kalkulierbares Risiko, muss man sagen, jetzt Menschenleben geht vor? Oder wie habt ihr das im Bodenheim gemacht? Ihr wisst ja gar nicht, was in den Häusern noch passieren kann.
Selbstverständlich ist das so, dass bei der Menschenrettung, da zählt erstmal nur die Menschenrettung. Aber es ist so, wir suchen natürlich vorher den Kontakt zum Eigentümer oder zu Bewohnern oder auch Nachbarn und fragen, gibt es denn hier Gefahrenpotenzial für uns? Und da war an der zweiten Brandstelle war quasi das mit der Gasflasche, das war dann zum Teil schon nicht mehr zu verhindern. Die ist dann auch hochgegangen. Das war auch im Umfeld, deutlich Umfeld, hörbar zu spüren. Beziehungsweise sind da auch 2 Einsatzkräfte dabei leicht verletzt worden, wo so eine Gasflasche explodiert ist.
Also ihr versucht einfach über die Hausbesitzer dann abzuchecken, was da noch für Gefahrenquellen bestehen oder was, oder?
Richtig, genau. Das wird vorher gefragt. Also gibt es einen Gasanschluss oder bei einem Gartenlaubenbrand zum Beispiel sind Gasflaschen drinne oder in Wohnhäusern. Mit was heizen Sie? Haben Sie Heizöl? Stehen irgendwo in der Werkstatt irgendwelche Spraydosen oder ähnliches? Das versuchen wir schon vorher so weit möglichst abzuchecken. Und was natürlich ist eine 100%ige Gewissheit kann da niemand geben.
Und was ist mit Strom? Ist ja nun auch eine Gefahr in Kombination mit Wasser.
Das läuft parallel. Also sobald wir tätig werden und der erste Trupp da zum Innenangriff ist, egal ob das zur Brandbekämpfung ist oder zur Menschenrettung, läuft dann parallel in weitere Einsatzkräfte, die sofort die sämtliche Versorger abstellen. Also Strom, Gas, Wasser, das ist so ziemlich das Erste, was durch uns abgestellt wird.
Wenn jetzt wie da in dem Fall über 200 Leute am Einsatz sind, wer koordiniert die Gesamt? Wer sagt jetzt hier, Truppe A macht jetzt Pause oder macht Schluss und Truppe B geht jetzt vor? Oder wie wird das koordiniert? Wenn so viele, da müssen ja auch Feuerwehren aus anderen, Regionen da gewesen sein.
Also bei der Feuerwehr gibt's, muss man sich ähnlich vorstellen, wie das auch bei der Bundeswehr ist, da gibt's Führungsebenen, Führungsstrukturen. Das läuft dann so, dass es gibt einen Gesamteinsatzleiter, also der den gesamten Einsatz leitet Und der bedient sich sogenannter Abschnittsleiter. Also da werden Abschnitte gebildet. Dass das für ist natürlich für einen ist das nicht zu überblicken und nicht zu überschauen und auch nicht zu leiten. Deswegen werden sogenannte Abschnittsleiter eingesetzt und unter den Abschnittsleitern arbeiten dann die einzelnen Einheitsführer, Gruppenführer, Zugführer und so weiter.
Hat das aus deiner Sicht funktioniert oder wertet ihr das dann im Nachhinein auch nochmal aus?
Also es gibt zu dem Einsatz Bodenheining gibt es jetzt Ende August eine Auswertung von dem gesamten Einsatz, wo wir den gesamten Einsatz nochmal aufarbeiten, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut, was können wir als Feuerwehr aus dem Einsatz eventuell auch lernen. Hm. Das finde ich erstmal positiv, dass das gemacht wird. Das ist bei den normalen Einsätzen ist das intern macht man das ja, aber so in der Größenordnung, dass das mit allen Einsatzkräften beziehungsweise mit allen Führungskräften nochmal aufgearbeitet wird, ist das eher die Seltenheit. Aber bei dem Einsatzszenario auf jeden Fall sinnvoll.
Okay. Steven, jetzt habe ich mit Caroline auch schon so ein bisschen andiskutiert. Es ist ja nun leider in unserer Gesellschaft dieses seltsame Phänomen, dass ja Rettungskräfte, nicht nur Feuerwehren, sondern auch Erste-Hilfe-Kräfte, Rettungssanitäter mittlerweile ja an Einsatzorten, ich sage es mal vor sich, angefeindet werden, provoziert werden, beleidigt werden, körperlich attackiert werden, wo wir uns sagen, wie kann man denn Menschen in diesem Licht sehen, die anderen Menschen helfen wollen und dann auch noch irgendwie verbal oder im schlimmsten Fall sogar körperlich die attackiert? Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht, beziehungsweise wie siehst du denn die Feuerwehr aus der Sicht der Bevölkerung?
Ja, also es ist tatsächlich... In den letzten Jahren kam es immer wieder zu solchen Übergriffen. Auch wir haben hier und da immer wieder damit zu kämpfen. Bisher Gott sei Dank nur verbaler Natur. Also es ist bisher noch keiner angegriffen worden. Aber das geht eben schon los, dass bei Verkehrsunfällen, wenn die Straße gesperrt wird, was man machen muss, um schon allein die Einsatzkräfte zu schützen, wird in die Absperrung reingefahren, da werden Kegel überfahren. Ja, die Leute werden beschimpft. Keiner hat eigentlich mehr Zeit. Und ja, wir haben manchmal das Gefühl, dass wir für den Frustabbau der Leute zuständig sind. Leider Gottes ist das so. Man muss aber sagen, dass solche Sachen prägen sich natürlich eher ein, wie wenn mal jemand gesagt hat, danke. Wir haben das jetzt auch ganz viel. Richtig, als die schönen Sachen. Wir haben das natürlich auch ganz oft, dass sich auch Leute bedanken. Gerade jetzt, ich höre das jetzt ganz oft, dass die Leute aus der Bevölkerung sagen, Mensch, das ist ja Hut ab, Respekt, was ihr leistet in den letzten Wochen und Tagen. Das ist ja beachtlich. Aber das ist eben dann so ein Einsatz mit so jemandem, der jemanden oder der Einsatzkräfte beschimpft hat, macht das alles wieder zunichte. Das ist leider Gottes so.
Kannst du dir das erklären? Ich sag jetzt mal, ich behaupte jetzt mal, dass es sowas vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren nicht gegeben hat. Warum ist denn das so?
Ja, warum das so ist, ich glaube beinahe, dass das eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass das vor 10 oder 15 Jahren mal der Fall gewesen ist, dass da ein Feuerwehrmann angepöbelt, angespuckt oder ganz und gar angegriffen wurde, kann ich mich wirklich nicht entsinnen.
Obwohl ich jetzt sagen muss, aus der Perspektive der Kinder, lustigerweise habe ich heute wieder den Auftrag für eine Kinderserie bekommen, die zu bewerben, die heißt Feuerwehrmann Sam. Da muss man sagen, da ist der Feuerwehrmann, das Image des Feuerwehrmanns ist nach wie vor sehr, sehr beliebt. Ja, und das ist ja auch gut so. Genau. Ja. Steven, ich habe noch eine Frage zum Thema Waldbrandgefahr und Hitzewelle, all das, was sich jetzt uns auch wieder entgegenstellt. Die nächsten 2 Wochen werden ja auch wieder heiß. Gibt es Dinge, die man beachten kann, um dem zu entgehen? Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Debatte um Australien, was ja 2020 auch so extrem schlimm gebrannt hat und wo dann darüber gesprochen wurde, dass es ja manchmal sogar sinnvoll ist, das, was die Aborigines gemacht haben, nämlich Brände bewusst zu legen, gezielt zu legen, um dann größeren, unkontrollierbaren Bränden entgegenzuwirken. Gibt es solche Strategien in Deutschland auch oder wird das eher noch nicht gemacht? Was tut ihr, um solche Brände vielleicht präventiv zu vermeiden?
Also grundsätzlich, also solche Sachen mit einem Gegenfeuer, da muss es schon sehr, sehr, sehr groß sein. Da ist mir aber auch hier generell in Deutschland gar kein Fall bekannt, wo das mal gemacht worden ist, glücklicherweise. Was natürlich ist, eine Vielzahl der Brände, gerade die Flächenbrände, sind aus unserer Sicht, aus meiner Sicht vermeidbar. Weil durch irgendwas sind sie ja dann immer entstanden. Und ein Feuer entsteht ja nicht einfach so. Sicherlich, wenn ein Mähdrescher gerade erntet und dabei tritt ein technischer Defekt auf, dann ist das so, das kann man dann nicht vermeiden oder schwer vermeiden. Aber gerade solche Sachen, dass keine Glasflaschen aus dem Auto rausgeschmissen werden aufs Feld, keine Zigarettenstummel, und dann auch, dass mit Fahrzeugen keine Wald- und Wiesenbeflächen Flächen befahren werden durch die heißen Katalysatoren und so weiter. Das sind alles Sachen, die sind vermeidbar, beziehungsweise bei den Waldbrandstufen 4 und 5 sollte man generell gar nicht den Wald betreten und man sollte da wirklich Abstand davon nehmen.
Jetzt hören uns ja auch ein paar Leute gerade aus der Region, hören ja diesen Podcast auch an. Das wäre jetzt gerade meine Frage. Du hast es im Teil schon selber beantwortet. Was würdest du jetzt den Menschen, und wir reden jetzt mal vom Unstein-Heinig-Kreis, da bist du für zuständig, ich bin da zu Hause. Was würdest du denn den Menschen jetzt so mitgeben? Wie können sie euch das Leben denn etwas leichter machen? Du hast ja schon ein paar Sachen genannt.
Ja, wie gesagt, bei so heißen Temperaturen gar nicht mit den Fahrzeugen irgendwo auf Wiesen und Felder fahren. Keine Zigaretten aus dem Fenster, keine heißen Sachen, keine Feuer machen.
Was mit Grillen, genau.
Grillen im Freien generell, das sollte man, im Garten kann man das alles machen. Ich empfehle dann auch immer daneben geeignetes Löschmittel bereithalten, dass man, oder rings um den Grill oder auch Feuerschale, das ist auch immer so ein heißes Thema wieder. Mhm. Ich sage, da sollte man tatsächlich bei solchen Temperaturen und bei den entsprechenden Waldbrandstufen sollte man tatsächlich auf das Feuer in der Feuerschale verzichten.
Was ja eigentlich nicht so schwer ist, muss man halt mal sagen. Feuer ist ja jetzt auch nicht lebensnotwendig.
Aber ist das aus eurer Erfahrung so, dass ein Großteil der Brände durch Leichtsinnigkeit der Menschen entsteht?
Ich sag mal, bei solchen Sachen, bei den Flächenbränden ist das ganz schwer zu sagen. Aber wenn kein Mähdrescher auf dem Feld war, bleibt ja nicht mehr viel. Also dann bleibt ja nur die Zigarette oder vielleicht die Glasscherbe, die irgendwo gelegen hat. Weil einfach so entsteht ja das Feuer nicht.
Wie stehst du denn? Das ist eine Frage, die übrigens von meinem Mann kommt, von dem soll ich dich schön grüßen. Der ist nämlich mit dir zur Grundschule gegangen, Martin Rommels. Hat gemeint, wie ihr so zum Gießverhalten steht und zum Wasserverbrauch, ob das vielleicht auch ein Thema ist für die Feuerwehr, weil ja nun durch diese Hitzewelle auch viel diskutiert wird, ist es wirklich jetzt notwendig, den Rasen den ganzen Tag zu wässern und da die ganzen Pflanzen, also ich sag mal jetzt größere Pflanzen, ja, oder in der Wohnung, aber gibt es da irgendwelche Vorgaben oder Tipps, die du uns geben kannst, wie man so mit dem Wasser zurzeit haushalten sollte?
Also da gibt es generell keine Vorgaben. Die einzige Vorgabe, die es gibt vom Landkreis, dass kein Wasser aus öffentlichen Gewässern entnommen werden darf. Das darf tatsächlich nicht sein. Also man kann jetzt nicht einfach, wenn man seinen Garten irgendwo als Beispiel an der Unstrut hat, kann man nicht einfach eine Tauchpumpe in der Unstrut hängen und kann da seinen Garten bewässern. Das geht nicht. Wir haben als Feuerwehr viele, viele Jahre, haben wir auch mit unterstützt den städtischen Bauhof beim Bewässern von Bäumen, und so weiter. Der Ingo Günther, der Fachmann für den Gartenbau, der hat mir mal erklärt, dass so ein großer, ausgewachsener Baum, eine Linde oder eine Eiche, verdunstet 400 Liter am Tag bei 20 Grad Außentemperatur. Also wenn man dann so 35 Grad hat oder 33 Grad, ist das natürlich noch viel, viel mehr. Und das Wasser, das muss irgendwo herkommen. Dieses Jahr bin ich froh, dass man noch nicht an mich herangetreten ist, weil ich tatsächlich nicht wüsste, wie ich das eigentlich machen sollte, weil man muss ja irgendwann eben auch mal an die Leute denken, an die Einsatzkräfte denken, die müssen irgendwann auch mal ein kleines bisschen wenigstens zur Ruhe kommen.
Nun war ja vorhin Samstag, glaube ich, die Benefizveranstaltung im Bodenheiligen. Ich vermute mal, dass du auch oder dass deine Feuerwehrleute auch mit dort war. Ich war nicht dort. Kannst du uns mal erzählen, wie die Atmosphäre war, was du so gespürt hast von der Bevölkerung?
Also ich war selber nicht dort, aber ein paar meiner Einsatzkräfte waren dort. Die haben eigentlich alle durchweg das sehr, sehr positiv aufgenommen und haben gesagt, dass die Leute doch sehr, sehr dankbar sind. Ich muss sagen, ja, der Einsatz war ja nun doch ein sehr, sehr großer Einsatz. Mit einem sehr, sehr hohen Schaden. Ja, hatten ein Ausmaß gehabt, was man eigentlich nicht möchte. Trotz alledem sagen die Leute, wir haben euch verdammt viel zu verdanken, allen Einsatzkräften, allen Beteiligten, die da mitgewirkt haben, auch die ganzen Firmen ringsherum, die da Wasser gebracht haben, die Agrar und so weiter. Es hätte alles noch viel, viel schlimmer kommen können.
Also ich glaube, das ist auf dem Dorf wahrscheinlich auch was ganz Besonderes. Das habe ich auch von vielen Leuten gehört, dass der Zusammenhalt auf dem Dorf schon extrem war. Auch euren Leuten wurde irgendwie Essen und Trinken gebracht, auch danach. Also das hat die Menschen auch zusammengebracht, dieses Leid, was jetzt diesen Leuten widerfahren ist. Das habt ihr auch so mitbekommen, oder?
Definitiv, also man hat das deutlich gemerkt, da kamen ständig Leute und haben auch von außerhalb kamen Autos angefahren mit Getränken, die uns mit Getränken versorgt haben. Es ist, sind Snacks gemacht worden, und wenn es nur ein paar Schokoriegel waren, für die Raucher sind Zigaretten gebracht worden. Also das hat, da hat man wirklich gespürt, aber auch das mit dem Wasser, das hat sich so, so schnell rumgesprochen und da kamen die, die Firmen angefahren, die jetzt irgendwelche Tanks haben, Wassertanks, und haben da Wasser an die Einsatzstelle gebracht, haben angerufen, haben gefragt, braucht ihr was? Wir würden euch, wir könnten euch 10.000 Liter Wasser zur Verfügung stellen. Also das hat wow. schon erstaunlich gut funktioniert, wie schnell sich sowas auch rumgesprochen wird und sich die Leute dann auf den Weg gemacht haben, um da einfach auch ihren Teil dazu beizutragen und zu helfen.
Also Steven, erstens mal Dankeschön, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast. Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn jemand vom Fach darüber redet, als wenn andere, die eigentlich keine Ahnung davon haben, da zähle ich uns zwar jetzt mal dazu, das ist immer ganz wichtig. Und als Allerwichtigste, ich glaube, Caroline nickt mir auch gerade zu, bitte sag deinen Einsatzleuten, ich kenne ja einige auch noch aus der Schule, auch in unserem Namen nochmal ganz, ganz lieben Dank, herzlichen Dank für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Das darf man einfach, das kann man nicht oft genug betonen, das sind keine Profis sozusagen, das sind keine Berufsfeuerwehrleute. Und wir finden das total toll. In meinem Umfeld sind alle wirklich beeindruckt, mit welchem Einsatz ihr das macht. Und wir hoffen einfach, dass die Sirene so wenig wie möglich läutet und ihr so wenig wie möglich ausdrücken müsst. Aber bitte gebt das mal weiter. Also riesen Dank. Wir finden das wirklich extrem stark, was ihr leistet. Und hoffentlich werden nicht mehr so viel strapaziert.
Hm. Vielen Dank. Das gebe ich sehr, sehr gerne weiter.
Okay. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir hoffen, dass du jetzt die nächsten Tage auch vielleicht mal durchatmen kannst und es ruhiger wird und die heißen Tage einfach vorüberziehen mit Schwimmbadatmosphäre und keinen schlimmeren Brandherden.
Also, vielen Dank und
Sehr gerne. Fährst du noch in Urlaub, Steven, oder machst du noch mal Urlaub oder hast du schon?
Ich war schon, ich war eine Woche an der Ostsee. Die habe ich tatsächlich mal
Okay, dann herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
Oh, so war's schön. Pünktlich die Verbindung sich aufgelöst, ja, als hätte sie es gewusst.
Ja.
Ja, sehr sympathisch, der Steve. Das ist mir übrigens auch gar nicht bewusst gewesen. Also, als er es gesagt hat, dachte ich mir dann, ja klar, das ist ehrenamtlich eigentlich.
Ja.
Also, diese freiwillige, heißt ja freiwillige Feuerwehr.
Richtig, ne? Richtig. Es gibt ja Berufsfeuerwehren, aber das ist freiwillig und das ist schon.
Wie gut es ist, dass es aber auch so viele Leute noch machen. Ich meine, es ist ja. Gerade in den Dorfgemeinschaften ist das ja auch so, ne? Das ist dann auch sehr eng miteinander, dass sie dann auch zusammen Party machen, dass es Feuerwehrfeste gibt und so. Ich glaube, das motiviert auch ein bisschen, weil ansonsten denke ich mir, warum sollten das Leute machen? Wenn ich jetzt meinen üblichen Berufsalltag habe, gehe nach Hause, will Feierabend machen und dann klingelt das Telefon und ich muss noch einen Brand löschen.
Ja, das heißt ja auch, du musst ja auch permanent bereit sein. Ja. Also du kannst nicht irgendwie zu einer Party gehen, hier schon drei Bier trinken und sagen, wenn du Bereitschaft hast, dann musst du auch dementsprechend auch, du hast ja gehört, 10 Minuten, das ist ja wirklich nicht viel Zeit. Du musst ja schon am Ausrückort sein, sozusagen bei der Feuerwehr sein. Also ja, gut, dass es solche Menschen gibt, die sich der Sache verschrieben haben und wirklich sehr schön. Und man darf nicht vergessen, ja, es ist natürlich, da sind, glaube ich, 5 oder 6 Wohnhäuser weggebrannt, eine Schreinerei. Das ist ja, das sind ja Existenzen, die da auch kaputt gegangen sind. Mm. Auch die Schreinerei, die haben ja schon wieder ein Auftragsbuch gehabt, was schon für ein Jahr gefüllt ist. Wahrscheinlich war da auch eine ganze Menge Holz noch vor Ort. Mittlerweile wissen wir ja, was Holz auch wert ist. Wird natürlich auch super gebrannt haben. Also ach, das ist schon schlimm, aber wie gesagt, was auch immer wieder gesagt wird, ja, da auf dem Dorf, auch im Bodenheiligen Umgebung, wird eben auch zusammengehalten, den Menschen wird geholfen. Es gibt Spendenkontos, übrigens, ich habe mich auch mit den beiden Kinobetreibern, Sven und Diana Helmschroth, geeinigt nach der Talkshow, dass wir auch 500 Euro für diese Brandopfer im Bodenheiligen spenden wollen.
Ja.
Das haben wir ja eigentlich immer mal so gemacht, dass wir da was gegeben haben. Ich habe das Gefühl, noch nie war es sinnvoller, Geld wohin zu geben als da. Und das ist ja auch nur das Materielle, selbst wenn die gut versichert waren. Ja, die kriegen die vielleicht das Geld zurück. Aber das Geld heißt ja nicht, dass sie wieder ein neues Zuhause haben, eine neue Firma haben. Und dann weißt du ja selber, stell mal vor, Bilder, Computer, Dateien, Videos und was, das ist alles unwiderruflich.
Das ist alles, ist alles schrecklich. Also, und es ist auch nicht, also ich meine, da ist in Bodenheiligen, ist das jetzt das Aktuellste, ne? Aber das ist ja nicht der einzige
Ort. Nee, das ist nur für uns eben, weil es gerade so nah ist, aber so deutlich geworden. Und stell mal vor, du stehst vor deinem Haus, wie gesagt, Gott sei Dank, dass keinem was passiert, aber du stehst vor deinem Haus und siehst, wie dein Haus wegbrennt. Ich meine, das will sich keiner vorstellen. Das ist so schlimm. Also, ja.
Jetzt können wir nochmal auf ein schönes Thema kommen, weil du gerade die Talkshow angesprochen hast. War es denn erfolgreich oder habt ihr auch im Kino schwitzen müssen? Ich habe ja an euch gedacht, weil ich habe geschwitzt am Pool quasi. Oh. Und dachte dann so, wenn ihr aber im Kino seid, hoffentlich habt ihr gute Lüftungsanlagen.
Ja, es war zum Glück nicht so heiß an dem Tag, aber das ist das Problem beim Kino ist immer, es gibt natürlich auch da eine funktionierende Lüftung, aber wenn du die anmachst, dann hat es so ein Grundgeräusch und das wollten wir eigentlich vermeiden. Am Ende war es schon ziemlich warm, zumal ich ja geplant hatte, ich dachte, na gut, so 2 Stunden wird es schon werden, aber es waren dann 2 und 3/4 Stunden eigentlich so. Aber es war wieder so, dass die Leute auch im Feedback gesagt haben, nee, das war total kurzweilig. Und ja, für mich erstmal eine schöne Sache, ich kann mich wirklich gut erinnern, es gibt ja diesen Einspieler, diesen Jingle da am Anfang und ich stand auf der Bühne und die Leute haben beim Jingle schon mitgeklatscht. Und das war, ich kriege schon wieder beim Erzählen schon wieder Gänsehaut, das war, ich dachte, wow, die sind wirklich gut drauf, die haben sich gefreut. Mhm. Und das hast du auch gemerkt und war, ich glaube, nach 2,5 Jahren war wirklich auch für mich wieder mal eine schöne Sache. Und ich glaube auch, die Kombination der 3 Gäste war, was ich nicht wissen konnte vorher, war eigentlich perfekt. Ja, auf der einen Seite diese junge Falknerin, ja, und die Lisa und die einfach so war, wie sie ist. Und das war so erfrischend und so belebend. Auf der anderen Seite natürlich ein alles überstrahlender Wolfgang Bosbach, der aber nicht so, wie soll ich sagen, so staatsmännisch gehandelt hat oder gesprochen hat, sondern der sich auch zurückgenommen hat und der einfach mit so viel Witz und Esprit die Sache, also manche haben gesagt, Hardy, ich habe noch nie so viel gelacht bei einer Talkshow wie da, weil er eben so war, wie er war. Und Peter Sendel, da als erfahrener, als routinierter Biathlet und Trainer, riesen Spaß gehabt und auch den Beitrag dazu geleistet, dass das auch eine runde Sache wird. Also das konnte ich ja vorher nicht wissen. Hm. Witzigerweise hat sich dann herausgestellt, dass irgendwie die Schwiegereltern von Peter Sendel in dem gleichen Ort wohnen, wo wir von Bosbach herkommt und so weiter schon vorher. Aber es war auch wirklich grandios, wie es gelaufen ist. Und ich weiß noch, dass Wolfgang Bosbach, der neben mir saß, dann so leise gesagt hat zu mir, oh, Herr Krause, es ist ja schon um 10 und sowas. Also er hat auch selber gar nicht gemerkt, wie schnell es ging. Hm. Und das war, und so einen Mann kennenzulernen, war für mich auch wirklich eine große Ehre.
Ich dachte ja sogar, du hättest den schon mal live getroffen, aber das war wirklich nur in unserem Podcast.
Das war geplant damals und dann haben wir ihn im Podcast gehabt und ja, auch was er so erzählt hat, ich meine, natürlich haben wir immer Respekt vor großen Namen, am Ende sind es auch nur Menschen, aber der kam gerade von Till Schweiger, hat ihn mal in Mallorca besucht, das ist ein guter Freund von ihm, hat erzählt, dass er zum 70. Geburtstag einen handgeschriebenen Brief von Angela Merkel bekommen hat, und auch ein bisschen von seiner Geburtstagsparty da erzählt. Also das ist ein absolut beeindruckender und auch Mann, der auch Klartext spricht und auch nicht so außerparteilich über andere. Ich kann mich erinnern, als die Frage kam nach Annalena Baerbock und auch nach Olaf Scholz. Und hat er gesagt, ja, die amtieren jetzt in einer ganz schweren Zeit. Man muss ihnen erstmal auch die Zeit geben, bevor man sie gleich wieder, weil andere verreißen sie ja schon wieder komplett. Ich kann es auch zum Teil nachvollziehen manchmal. Aber man muss ihnen auch mal die Gelegenheit geben, sich zu bewähren. Und es ist ja momentan auch gerade für diese Politiker eine extrem schwere Zeit, die Dinge, die jetzt auflaufen. Also ich möchte in vielen Sachen auch nicht da entscheiden müssen. Ja, und so gesehen war es im Kino, Diana hat das perfekt gemacht. Sven war nun leider nicht da, aber hat sozusagen auch von außen, wir haben mit ihm noch telefoniert, weil es gab noch ein paar technische Sachen, die wir klären mussten. Und ohne Helme hätten wir es wieder nicht hinbekommen. Der hat dann von der Tour de France sozusagen live uns dann noch geholfen. Und das ganze Kinoteam war wieder super drauf. Wir haben die ehemalige Rosenkönigin Jenny Baumbach noch da gehabt.
Du hast mir ja das Bild geschickt, wie eure Rosenstöcke da auf der Bühne standen. Genau. Muss ich sagen, sah auch dekorativ einfach sehr schön aus.
Ja, und witzigerweise, die Rosenstöcke wurden ja auch an die Gäste verteilt. Die haben dann auch so einen Rosenstock mitbekommen. Und alles, was an Deko war, kam ja vom Rosenhof Rönnig. Wurde dann eben Abend noch verkauft und ist alles weggegangen. Alle Gäste haben mitgenommen hier, ich weiß von Lisa, die Mutter hat glaube ich schon 3 Rosenstöcke noch dazu gekauft, hat die mitgenommen.
Also quasi noch eine Gartenausstellung gehabt.
Genau, und wir hatten ja auch diese drei Kino, wie soll man sagen, Maskottchen, wir hatten ja Angry Birds, du kennst dich besser aus, Sonic und noch so ein kleines Kuscheltier haben wir noch so gehabt.
So
und
die Minion mussten
dann,
oder was?
Ja, Minion, genau. Und die mussten dann zugeordnet werden. Natürlich war klar, dass Lisa als Falknerin den Angry Bird bekommt. Und ich weiß gar nicht, wer den Minion bekommt. Ich glaube Peter Sendel, ich weiß es auf jeden Fall gar nicht. Und Wolfgang Bosbach hat gesagt, er möchte die Rosenkönigin haben.
Das
Weil ich dann gesagt habe, Herr Bosbach, das geht leider nicht. Aber ja, aber der Mann war auch so unkompliziert. Ja, der muss man sich ja vorstellen, der ist mit dem Auto aus dem Ruhrgebiet 4 Stunden gefahren. Ja, ich habe ihm dann ein Hotelzimmer besorgt, hat die Talkshow gemacht, ist 70 Jahre, hat einen Herzschrittmacher, hat nur noch eine halbe Lunge, hat Krebs seit über 10 Jahren, ist da gefahren, hat keinen Cent bekommen. Das darf man nicht vergessen. Ein Bosbach nimmt normal zwischen 20.000 und 30.000 Euro für so eine Veranstaltung, keinen Cent genommen, hat riesen Spaß gehabt und am nächsten Tag, mittlerweile, ich habe ja seine Handynummer und ich sehe jetzt auch seinen Status, ist einer, der mit 70 Jahren sehr, sehr viel postet. Dadurch habe ich auch mitbekommen, was bei seiner Geburtstagsfeier los war. Ja, ich habe gesehen, wie Wolfgang Kubicki seine Rede gehalten hat. Ich habe gesehen, wie Til Schweiger ihm gratuliert hat. Ich habe gesehen, wie Jan-Josef Liefers ihm gratuliert hat. Ich habe gesehen, wer neben ihm saß. Ich habe gesehen, als Sascha reinkam mit seinem Gitarristen, hat live gespielt und so weiter. Und am nächsten Tag war die Talkshow in seinem sagt, schön war es in Langensalz, hat er 2, 3 Bilder reingestellt und so weiter. Also, und da denke ich mir, das sieht Angela Merkel auch. Til Schweiger sieht es auch, weißt du? Also so
ja, das stimmt. Dann.
Ja, also
das ist auch, schon eine gute Kontaktperson.
Auch hier nochmal liebe Grüße und ganz lieben Dank an alle, die daran beteiligt waren. Natürlich in erster Linie Diana und das ganze Team und Sven. Und auch mal an Christian König, den ich kurzfristig als Fotografen akquirieren musste, weil ich das ganz vergessen habe, noch einen Profi-Fotografen zu bestellen. Christian hat auch super Bilder gemacht und ist da ganz kurzfristig da eingesprungen. Ach, das war wirklich eine schöne Sache, auch was Ton und Technik betraf und so weiter. Gab es auch ein paar kleine Sachen, die man noch verbessern kann. Man kann immer Sachen verbessern, aber hat mich echt gefreut. Aber ich muss auch wieder sagen, als es dann vorbei war, habe ich so
durchgeatmet. Ja.
So,
also du stehst ja auch die ganze Zeit schon vorher und währenddessen auch unter Anspannung.
Ja,
aber es ist auch, also das wollte ich vorhin noch sagen, es ist halt auch die Kunst. Ich meine, am Ende musst du dir überlegen, sind das nur Leute, die kommen, um guten Gesprächen zuzuhören. Das ist quasi wie ein Live-Podcast, könnte man so ein bisschen sagen. Genau. Um interessante Geschichten zu hören. Und du hast halt auch die Fähigkeit, die interessanten Geschichten rauszulocken und gute Gespräche zu führen und das ein bisschen locker, flockig zu machen. Und deswegen kommen die Leute ja auch gerne. Und deswegen, also nicht nur die Gäste kommen gerne, sondern es kommen auch die Leute gerne, die dann sich hinsetzen und was erzählen. Ne? Weil die auch wissen, hier kann ich offen sein, hier kann ich authentisch sein und sowas.
Das also ich muss echt zugeben, ich habe diesmal fast mehr mit dem Drumherum zu tun gehabt, als mit dem Eigentlichen, weil eigentlich ist ja die Moderation mein Kerngeschäft. Aber da habe ich vergleichsweise zu anderen Talkshows relativ wenig gemacht. A, weil ich es zeitlich fast gar nicht hinbekommen habe, aber B, weil ich wusste, mit Wolfgang Bosbach, dem brauche ich nur ein paar Bälle zuzuwerfen. Und genauso hat es auch funktioniert. Und ich glaube auch die anderen beiden, also Lisa, wir haben uns wirklich krumm und scheckig gelacht. Also was die,
kann man die Talkshow noch sehen online?
Ja, also Dirk Kettner hat ja die ganze Talkshow aufgenommen. Mittlerweile hat er mir die auch schon mal gegeben. Und jetzt, das ist alles so Sachen, die gehören eben noch dazu. Ich habe auch die Internetseite noch nicht mit den Bildern entsprechend gefüttert. Das muss ich auch noch machen. Und jetzt wird noch ein Film geschnitten. Wir wollen aus diesen 2-3 Viertelstunden so 30 bis 40 Minuten machen. Das haben wir immer gemacht. Aber das darfst du nicht vergessen. Das ist viel, 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 viel Arbeit. Ja. Und all die daran arbeiten, die machen das für einen ganz, ganz kleinen Taler. Und das dauert eben auch ein bisschen Zeit. Also bitte geduldet euch noch ein bisschen, bis der Film fertig ist. Ich werde jetzt hoffentlich in nächster Woche die Bilder auch mal einstellen, dass man schon einen Eindruck bekommt, weil viele doch im Urlaub waren, nicht da waren oder nicht konnten aus irgendwelchen Gründen. Einige sind noch Corona erkrankt. Mhm. Es haben einige, die ich sonst immer so als Stammpublikum sehe, haben natürlich gefehlt, auch aus meinem näheren Umkreis. Aber wir werden das einstellen. Und war eine tolle Geschichte und hat riesen Spaß gemacht. Und mal sehen, wie es jetzt weitergeht.
Ich wollte gerade sagen, wann gibt es die nächste?
Noch ist nichts geplant, aber ich vermute mal, dass wir vielleicht noch eine machen werden. Aber jetzt hängt es natürlich wieder davon ab, wie das wird im Herbst, im Winter. Dürfen wir das nochmal machen und so weiter. Es gibt keinen Grund, aus dem Kino rauszugehen, weil das alles perfekt ist eigentlich. Und es gibt aber auch die Idee jetzt, hat mein Bruder Konstantin so ein bisschen mit initiiert, mal so jährlich mit der Stadt Bad Langensalza mal so eine Sommerauflage zu machen, einfach mal so eine Open-Air-Talkshow zu machen, wo man vielleicht auf dem Schlossplatz, auf dem Jahrplatz, keine Ahnung, wo man gemütlich was macht, wo man danach vielleicht noch eine Band spielen lässt, wo die Leute essen und trinken können, wo sie einfach Spaß haben, so eine Rundum-Geschichte, das einmal im Jahr. Das wäre natürlich eine schicke Geschichte, aber müssen wir mal sehen. Aber man darf nicht vergessen, es ist eben alles Arbeit. Jetzt werden die Leute draußen wieder sagen, na ja klar, der Lehrer hat doch Zeit ohne Ende. Aber die Talkshow ist noch lange nicht zu Ende, weil da müssen noch viele Sachen, viele Rechnungen bezahlt werden und so weiter. Aber letztendlich, das Fazit ist positiv und wie gesagt, 500 Euro gehen auch nach Bodenheiligen, damit wir auch einen kleinen Anteil haben können und den Leuten ein bisschen helfen können, weil ich glaube, die haben Wichtigeres als eine Talkshow im Sinne. Ja.
So. Ja. Das ist doch schön. Das ist doch ein schöner, optimistischer.
Ja, und wir haben ja auch, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja auch zum Jahresende auch nochmal die Möglichkeit, danke Stefan und Steffi, dass wir dann das Geld für die Podcasts dann zusammen haben. Können wir uns halt auch überlegen, was wir damit machen wollen, beziehungsweise vielleicht wollen die Leute uns draußen auch Vorschläge machen, was wir damit machen wollen.
Ja, gerne. Haut gerne Vorschläge
so, raus. Zum Abschied. Was machst du noch diesen Sommer?
Diesen Sommer? Wow, das ist aber groß gedacht. Baden. Ich habe mir vorgenommen, mindestens 5-mal baden zu gehen. Gestern hat mein Mann mich überrascht und hat mich abgeholt und wir sind nach Möbisburg ins Freibad gefahren. Okay. Da war ich noch nie, weil ich es eigentlich ganz nett finde, mal so diese kleinen Dorfbäder wieder zu besuchen. Okay. Wir waren ja jetzt in Kirchheiling zuletzt. Schon habe ich sogar schon 2 weg. Fehlen noch 3. Noch 3-mal baden gehen im Schwimmbad will ich mindestens.
Ja, aber hallo, ich gehe jeden Tag baden.
Letztes Jahr war ich war nur 2-mal im Freibad letztes Jahr.
Aber warum denn?
Weil keine Zeit.
Keine Zeit.
Da haben wir's wieder. Also ich meine, da zählt jetzt das Meer nicht dazu. Ne?
Ja, stimmt.
Und der Pool im Kleingarten zählt auch nicht dazu.
Aber wie gesagt, deine Oma und dein Opa sind ja fast jeden Tag bei schönem Wetter in Kirchheiligen und die beobachten es genauso wie der Schwimmmeister. Wir haben Ferien, wir haben 26 Grad und es ist kein Mensch im Schwimmbad. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind denn die ganzen Kinder? Da hängen die alle an der Playstation oder was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich bin eigentlich auch, wenn es geht, jeden Tag. Ja. Ich war jetzt, wie gesagt, mit Kai in Zöllenroda. Bio-See-Hotel kann ich wirklich nur empfehlen. Ist zwar nicht ganz günstig, aber wunderschön dort, alles perfekt. Man kann dort sportlich gesehen alles machen, was man möchte, von Wandern, von Schwimmen, von Kajufern. Wir haben Stand-Up-Paddling gemacht und so weiter. Also das kann man alles machen. Ja, ich habe jetzt auch eigentlich nur, jetzt werden die Leute sagen, nur noch 2 Wochen Ferien. Oh, da gibt es auch noch einiges zu tun. Nein, ich beschwere mich ja nicht drüber, aber es muss wieder einiges vorbereitet werden. Ja.
Also ich freue mich eigentlich noch auf den restlichen Sommer, wenn es jetzt nicht durchweg 38 Grad sind, dann finde ich es eigentlich schön, weil ich mag das auch. Gestern waren bei uns hier wieder Freunde da und wir sitzen draußen und lassen uns von Mücken zerstechen. So, das gehört für mich irgendwie auch dazu zum Sommer. Ja. Alle meine Kolleginnen machen jetzt wahrscheinlich bald Urlaub. Mein Urlaub ist schon durch, das ist ein bisschen tragisch, aber gut, es wird auch irgendwann wieder Urlaubszeit, wird auch wieder kommen.
Aber ich habe jetzt in den Wochenenden auch sehr schöne Geburtstagspartys. Wir waren jetzt auf einer Hochzeitsparty. Liebe Grüße an Thomas und Nicole. Also eine Hochzeit habe ich nicht erlebt. Das war so schön. Also wirklich, da könnt ihr euch wirklich rühmen. Das war eine geniale Hochzeitsparty. War ich mit meiner Freundin gemeint. Und das war ein sehr, sehr schöner Abend, muss ich wirklich sagen. Also was man da erlebt hat, das war wirklich grandios.
Ich finde super, dass ich deine Geschichten jetzt auch immer doppelt höre.
Ja. Und das geht auch so weiter. Morgen sind wir auch wieder in Erfurt jetzt zum Geburtstag. Nächste Woche hat mein Freund Koschki 50. Geburtstag. Da geht's weiter. Also es passiert immer was und es wird nicht langweilig. So. Ja, was wollen wir den Leuten noch mitgeben? Dann natürlich die Frage.
Werft keine Zigaretten aus dem Auto.
Genau, das auf jeden Fall. Und auch keine Glasscherben oder Glasflaschen. Das bringt alles nur Ärger, wie ihr seht. Bitte passt schön auf euch auf, passt auf die Umwelt auf. Wann hören wir uns wieder, Caroline? Was wollen wir den Leuten draußen sagen?
Kann man noch nichts versprechen,
kannst ja nie was versprechen.
Habe ich dir ja schon erzählt, eine Idee für jemanden, den wir mal einladen könnten. Das würde ich mal anfragen. Und du hast ja auch noch, Ideen, Vorschläge.
Ich denke,
da kriegen wir schon noch ein bisschen was
hin. Ja.
Wir haben ja keine Sommerpause, wie du am Anfang schon klargestellt hast.
Dann wünschen wir euch da draußen einfach noch viel Spaß bei dem schönen Wetter.
Ja, trinkt genug.
Trinkt genug, geht in die Schwimmbäder. Ja, die Schwimmbäder brauchen auch die Leute, weil Schwimmbäder sind alles Zuschussunternehmen. Ja, und
es ist auch einfach schön.
Meine Freundin war jetzt mit ihrem Sohn in Sömmer da. Das ist ein wunderschönes Bad in Sömmer da. Es gibt so viele schöne kleine und auch große Bäder. Da kann man überall hingehen.
Guckt einfach mal bei Google, was ihr so findet. Da gibt es bestimmt einiges.
Und du wirst noch mindestens 2-mal, vielleicht sogar 3-mal noch mal ins Schwimmbad gehen.
Ich glaube, jetzt werde ich ein Eis essen.
Okay. Also, einen schönen Sommer wünschen wir euch noch. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Lasst es euch gut gehen. Passt schön auf euch auf.
Macht's gut.
Tour of Us sagt Tschüss.